herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Es gibt neue Hörgeschichten mit Emmy und Hugo. Emmy, das Elefantenmädchen, und Hugo, der Affenjunge, sind enge Freunde und sie erleben viele Abenteuer und lernen in dem neuen Hörbuch mit allen Gefühlen umzugehen. Das Hörbuch heißt auch So viele Gefühle. Hör gerne rein, schau gerne rein und sichere dir das Hörbuch noch rechtzeitig mit dem Rabattcode, den du in den Shownotes findest.
Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit. Ich freue mich riesig. Eine neue Podcast-Folge wird jetzt für euch aufgenommen und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema und zwar mit dem Titel Erfüllt Leben durch Beneficial Thinking. Und ich habe hierzu die absolute Expertin zu Gast, die liebe Carella, die zu diesem Thema ein Buch geschrieben hat, die schon seit über 20 Jahren als Kinderärztin und auch so viele weitere Bezeichnungen, über die sie gleich nochmal sprechen wird, Eltern und Kinder und Familien begleitet. Carella, herzlich willkommen. Stell dich gerne mal ganz ausführlich vor und dann starten wir direkt in dieses wertvolle Thema.
Ja, hallo liebe Martina, vielen Dank. Mein Name ist Dr. Carella Iswaran. Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, für Ernährungsmedizin. Ich habe Mind Body Medicine. Das ist ein Wissenschaft, was das Denken und deinen Körper erklärt. Und ich habe in meiner Praxis ganz viele Familien betreut, aber ganz früh habe ich tatsächlich festgestellt, dass es ist nicht nur die Krankheit der Kinder, die wichtig ist, sondern die Psyche. Und diese Gesamtdenken, wie meine Gedanken meine Gesundheit beeinflussen, aber die Gesundheit meiner Kinder vor allem, hat mich dann gefesselt und ich habe dann eine Weiterbildung gemacht in Harvard-Universität in Mind Body Medicine und das hat mir die Augen geöffnet, dass wir in der klassischen Medizin nur den Körper betrachten und gar nicht auch wissen eigentlich, wie Gehirn und Körper zusammen verbunden sind, weil die Neurowissenschaft von dem, was wir damals gelernt haben, ist ja ganz weit weg. Und jetzt wissen wir auch, ich meine, ich habe meine Praxis seit über 20 Jahren, als ich Medizin studierte, wüssten die nicht so viel über das Gehirn wie heute. Und durch diese immer ständige Weiterentwicklung sehe ich, wenn Menschen, Familien mit ihren Kindern zu mir in der Praxis reinkommen, dass es nicht nur um Schnupfen und Husten geht, sondern ich frage die Familie auch dann, wie geht's euch? Was macht das Leben? Was macht ihr jobtechnisch? Wo arbeitet ihr? Und du glaubst es nicht, wie viel schöner meine Arbeit dadurch geworden ist.
Oh doch, ich kann das richtig fühlen, Carella. Ja, wir haben die gleiche Herzensangelegenheit, ja, so diese emotionalen
und wie
Themen.
Viel netter. Weißt du, es ist nicht nur irgendwer, der da vor mir steht, den Namen vergesse ich sowieso, sondern die erzählen mir leidenschaftlich, was die so machen. Und dann reden wir über das Kind und dann höre ich denn manchmal, dass es gar nicht so gut läuft, ja. Der Mensch hat so eine Fassade und ich freue mich unendlich, dass ich denen wirklich hilfreiche Tipps geben kann. Mhm. Und häufig reden wir gar nicht mehr über diesen blöden Schnupfen, sondern tatsächlich über tiefgehende Sachen. Und ich bin kein Psychotherapeut, aber es gibt was dazwischen. Zwischen Psychotherapie und Medizin gibt es einfach eine empathische Art, mit Gedanken umzugehen, mit Gesprächen zu führen. Und ich bin inzwischen der Meinung, dass ein Kind kann nur ein glückliches Leben haben, wenn die Eltern auch zufrieden sind. Es ist nicht nur eine Meinung, sondern es ist so. Das ist leider so. Und deshalb habe ich jetzt das zweite Buch, das erste Buch hat sich auf diese Kindergesundheit gezählt. Das zweite Buch war ein ganz wichtiges Buch für mich, das das Geheimnis ausdrücklich in der Mütter, das war Entwicklungshilfe, dass Mütter lernen, sich selbst zu stärken. Ich habe das erklärt. Und jetzt in dem dritten Buch ist das Buch auch was vielleicht, wenn Männer lesen würden, vielleicht auch die Väter lesen könnten, weil es erklärt jedem, wie wir denken und wie schade das ist, dass wir immer so falsch denken.
Das ist total spannend. Du sagst gerade falsch denken und du hast auch was Wichtiges angesprochen, dass sich ja auch die Neurowissenschaft so wahnsinnig weiterentwickelt hat und in diesem Buch, das so zauberhaft ist, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, erklärst du ja auch, wie das Gehirn funktioniert. Und was mich total beeindruckt hat, ist, du nutzt so wundervolle, einfache Bilder, die man sich sofort merken kann, wenn man das Gehirn besser verstehen möchte. Und vielleicht hast du ja Lust, mal ganz grob das Beneficial Thinking House, das ja ein großer Teil deines Buches ist, zu erklären. Also ganz grob zusammengefasst. Im Buch steht es natürlich alles ganz ausführlich und ich empfehle jedem das Buch. Nur das wäre, glaube ich, total hilfreich für viele, die auch das Gehirn besser verstehen wollen.
Weißt du, das Gehirn ist unser absolut bester Freund und ist es für uns da, um unser Leben zu beschützen. Das wissen wir auch oft nicht. Und das ist wie so ein Haus aufgebaut über 3 Etagen. Da hast du unten im Keller hast du diese primitive Gehirnteile, womit wir uns ständig ärgern und aufregen. Und wir regen uns auf und ärgern uns. Das ist eine Art Kampfverhalten, um eigentlich Gefahren zu vermeiden und zu gewinnen. Und das ist die Kampf- und Fluchtreaktion. Gleichzeitig gibt es, wenn wir uns aufregen, auch einen Teil des Gehirns, was uns beruhigt. Und diese ganzen anatomischen Begriffe sind so schwierig. Deshalb habe ich gedacht, wir machen einfach mal ganz einfache Metapher. Und ich sage immer Krokodil, das kennt ihr von meinen 2 vorherigen Büchern vielleicht. Und das Krokodil ist einfach ein Zeichen. Weißt du, man regt sich auf. Man ist dann manchmal auch so ein bisschen böse, dass man sich auch später schämt. Und das passiert in der Familie mit Kindern so oft, weil Kinder sind tatsächlich für unser Gehirn das lebenswichtigste Dinge der Welt. Und wenn irgendwas mit dem Kind passiert, reagiere ich wie so ein wahnsinniger Krokodil. Keiner kann mich so aufregen, weil das für mich eine lebenswichtige Bedeutung hat, dieses Kind. Und ein Trigger von dem Kind ein ganz anderer Schweregrad als ein Trigger von dem Nachbarn, vielleicht oder von jemandem, den ich nicht so gut kenne.
Ja, weil da auch so eine ganz tiefe Beziehungsebene besteht, ja, zwischen dem Kind und einem selbst, man sich vielleicht auch identifiziert mit diesem Kind und gerade auch die Mütter, die dieses Baby so lange in ihrem Bauch hatten. Ich glaube, es ist auch an so eine Beziehungsebene, die eigentlich auch erinnert manchmal an die eigene Eltern-Kind-Beziehung, also diese ganz tiefen Beziehungsebenen. Das ist so schön und darum finde ich das Bild des Krokodils auch so hilfreich, dass es ganz, ganz oft aktiv wird mit Verbindung mit dem Kind. Ja.
Und weißt du, das ist noch mehr als das. Das ist sogar, wir können das unterbrechen auf diese Verbindung, auf unsere Vergangenheit, auf die Gedächtnis, was wir aus der Kindheit haben. Aber es ist noch primitiver, weil es ist evolutionär verankert. Das ist irgendwas über die Millionen Jahre der Gehirnentwicklung, sagt uns mein Kind, wenn irgendeiner auch nur sagt, boah, der Rucksack sieht aber doof aus, rege ich mich sofort auf und sage, was sah die doof, dass die mit dem Rucksack meines Kindes sich aufregt. Niemand kann das. Du kannst egal was. Das ist in uns verankert. So. Und dann habe ich gedacht, es ist doof, wenn ich sage, ich bin eine blöde Mutter oder so. Ich kann einfach sagen, mein Krokodil war heute echt doof. Das heißt, es bist nicht du, sondern es ist nur ein Teil von deinem Gehirn. Und das gibt einem Mensch auch ein bisschen mehr Selbstwertgefühl, weil wir haben alle ein Krokodil, der manchmal ein bisschen zu viel macht, gerade wenn wir Eltern sind. Und um euch Eltern zu beruhigen, wir brauchen Zeit. Es ist die Zeit, der uns hilft, dieses Krokodil kennenzulernen und ihn nicht nur zu beruhigen, sondern zu zähmen. Den brauchen wir häufig gar nicht. Den brauchen wir eigentlich ganz selten, weil kaum etwas in unserem Leben ist wirklich lebensbedrohlich.
Das heißt, wir haben im Keller dann das Krokodil und dann hast du gesagt, ist das Gehirn aufgebaut wie ein wie ein Haus.
Ja. Und neben dem ist eine Taube, die ihn immer beruhigt. Dann hast du im Erdgeschoss eine Eule, die beobachtet alles, was von außen kommt. Und die ist diejenige eigentlich, die den Krokodil immer triggert, weil du musst irgendwas hören oder sehen oder spüren, um dich aufzuregen. Und das ist tatsächlich im Gehirn auch über 2 Etagen aufgebaut. Das heißt, es ist anatomisch wirklich so ähnlich. Daneben hast du ein kleines Seepferdchen für das Gedächtnis, weil woher weiß ich dann, dass das und das richtig oder falsch ist? Durch mein Gedächtnis, ich lerne dadurch. Und da auf dieser Etage ist auch eine Glücksfee, die für meine Belohnung, für meine Freude zuständig ist. Und ganz oben im Dachgeschoss sitzt ein sogenannter Intelligenzroboter, nenne ich den. Und das zeigt dir dann allein in diesem Haus, dass es 6 wichtige Teile im Gehirn gibt, die ganz unterschiedliche Funktionen haben. Das gibt nicht nur mein Gehirn, mein Kopf und ich, sondern es ist aufgebaut. Und wenn wir das besser verstehen, wissen wir auch, was wir verändern können.
Das gibt auch so ein tolles Kapitel im Buch, das ich euch sehr ans Herz lege. Das heißt Selbstwahrnehmung als Schlüssel zur Veränderung. Da könnt ihr gerne reinlesen, weil da erklärst du das nochmal so wundervoll. Und was ich gerade so schön fand, ganz oft ist ja das Krokodil aktiv und das darauf zu beziehen, dass das nicht immer unbedingt was mit sich selbst zu tun hat, sondern das Krokodil in diesem Moment dafür gesorgt hat, das hilft, den eigenen Selbstwert auch zu schützen. Denn gefühlt kann man ja auch mit Kindern so viel falsch, in Anführungszeichen, machen, ja, weil auch alle anderen Menschen da noch denken, was sie noch besser wüssten über das eigene Kind. Und sich da selbst zu schützen, ist auch wahnsinnig wichtig. Denn Eltern sind ohnehin mit sich schon in so vielen Momenten wahnsinnig streng und gehen ganz hart mit sich ins Gericht, weil sie so einen extremen inneren Kritiker haben.
Ja, das ist, weil wir als Eltern das Beste tun wollen für unser Kind. Und deshalb lernen wir, unsere eigene Polizei zu sein, was total überflüssig ist eigentlich, weil genau das stresst dann auch wiederum. Und dieses gestresste Krokodil und diese Eule, die alles beobachtet, die werden dadurch gestärkt. Und deshalb, wenn ich aber weiß, wie funktioniert das genau? Und das fand ich auch für mich eigentlich wirklich so total faszinierend. Als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, ja, ich habe auch Medizin studiert und wusste ich auch nicht so haargenau, wo was stattfindet. Und das ist jetzt ganz einfach unterbrochen und es hilft wirklich, Familien zu helfen, sich zu verändern, weil ich kann niemanden verändern. Mein Kind wird auch so bleiben, wie es ist. Ich kann nur was tun, dass ich als Mutter, als Vater, als Mensch nur mich selbst verändere, damit ich besser anpassungsfähig bin und durch diese Anpassungsfähigkeit und durch dieses Entstressen für mich selber kann ich mich nur erst dann weiterentwickeln.
Es ist ja auch immer so wahnsinnig spannend zu beobachten, das merke ich auch in den Beratungen. Ich vermittle ja in der Bindungsakademie, wo ich Studentinnen ausbilde, zum bindungsorientierten Elternberater auch immer dieses Bild oder auch gebe ich viel Wissen über das Gehirn mit. Und dann zu verstehen, dass sich auch diese Nervensysteme gegenseitig so anstecken. Und in meinem Beratungskonzept habe ich deswegen auch einen ganz großen Teil, wo es nur um das geht, von was du vorher gesprochen hast. Es geht quasi um diese Empathie für die Menschen. Und durch diese Empathie, die man schenkt und dieses Verständnis, dass sie sich gesehen, gehört fühlen, öffnet sich wie so ein Tor. Und sie sind plötzlich auch bereit, eigene Lösungen zu finden, die dann gar nicht von außen kommen müssen. Und das ist immer total spannend, weil die Studentinnen immer sagen, das ist so verrückt, Martina, in den Beratungen, die wissen das eigentlich alles schon. Also die tragen diese Lösungen alle in sich, sofern sie reguliert sind. Und darum finde ich dein Buch so wertvoll, weil du damit so dabei hilfst, auch diese Selbstregulation zu stärken für den Alltag.
Ja, das ist so, weil das Gehirn kann nur eine Sache. Du kannst nicht gleichzeitig schimpfen und lachen.
Ja.
Das ist so. Weil das geht nicht gleichzeitig. Also lächerlich, also es kommt nicht an. Also du kannst dich aufregen und gleichzeitig ein Buch lesen. Das Einzige, was ganz wichtig ist, ist diese Aufregung, diese Gefahrenerkennung, ist das primitivste, wichtigste für dein Gehirn, weil Lebensgefahr.
Also das Krokodil wahrnehmen sozusagen, das beschreibst du ja auch.
Und diese Eule, die ist die Königin von allem. Wenn sie aktiv ist und denkt, oh, da kommt was. Oder du siehst, mein Kind hat die Flasche, ein ganz witziges Beispiel, ich lache über mich schon seit Jahren darüber, weil mein Sohn klein war in der Schule, hat immer die Flasche vergessen. Da hat eigentlich mehr oder weniger alles vergessen. Aber die Flasche war für mich, diese Wasserflasche, war für mich unfassbar. Es hat mich so gestört, dass ich bin sogar zur Schule gefahren, habe diese blöde Flasche noch als ob er verdursten würde. Ja, der ist in Köln in einer normalen Schule. Es gibt überall Wasser.
Ja.
Aber das ist in dir verankert. Weißt du, ich glaube, kennst du wahrscheinlich auch. Irgendwie ja. Der Masse.
Dein Krokodil erwacht plötzlich und dann, ja.
Lauf, retten. Und solche blödsinnige Sachen machen wir. Das ist noch nicht mal das Problem. Das Problem ist aber, wenn wir uns stressen dadurch, dann wird unser Verhalten anders. Und dieses gestresste Verhalten hindert unsere Bindung zum Kind, weil gestresst sein bindet nicht. Also du hast einen ganz anderen, die Glücksfee ist für die Bindung zuständig. Dieses Oxytocin beruhigt eigentlich diesen Stress. Aber wir müssen einfach das ein bisschen sortieren. Und wenn ich weiß, dass wenn ich mich aufrege, rege ich mich nur auf. Es ändert nichts und ich gewinne nichts, ich kaufe nichts, entwickle mich nicht, weil manchmal sagen auch Leute, es muss doch raus, es steht mir zu. Danke, es bringt dir gar nichts. Ein Verlustgeschäft, weil du dabei so viele auch krankmachende Hormone ausschüttest dabei. Du gefährdest deine Gesundheit. Und als Mutter hast du sehr viele Dinge, die dich herausfordern. Das heißt, diese Krokodil muss man gezähmt haben, damit auch das Familienleben irgendwie halbwegs gut klappt.
Und das klappt ja über die weiße Taube, das beschreibst du ja auch. Ich finde das auch so herrlich, wie dein Buch aufgebaut ist, weil ich liebe das ja. Schritt für Schritt Anleitung bist du bei mir genau richtig, Carella. Ja, also es ist wirklich großartig, weil du ja erstmal diese Funktionen alle nochmal benennst und dann Schritt für Schritt nochmal genau zeigst, was zu tun ist nacheinander, um eben dieses erfüllte Leben leben zu können. Und vielleicht kannst du nochmal erklären, was die weiße Taube dann genau tut im Gehirn.
Ja, die Natur hat uns jetzt diese Fähigkeit gegeben, wenn wir Gefahren empfinden, zu laufen und zu rennen oder uns zu verstecken oder zu erstarren. Also das sind die Fight, Flight und Freeze-Reaktion. Das ist Natur nicht erfunden, sondern es ist so. Und das merkst du, wenn du zum Beispiel jetzt, wenn man das selber will, wir joggen oder haben uns geärgert oder was auch immer, wir beruhigen uns. Am nächsten Tag sind wir wieder normal. Und das ist, weil wir dieses sympathische System, was uns aufregt, gibt es auch ein parasympathisches, was uns beruhigt. Diese Worte sind so schwer und keiner kann sich merken. Ich habe einfach gesagt, der beruhigende Teil in unserem Körper, diese Nervenzellen, die überall verteilt sind, Herz, Muskel, überall, die nennen wir einfach parasympathisch, aber das ist so schwer. Eine weiße Taube für Frieden und Ruhe, habe ich dafür.
An der Stelle ganz kurze Zwischenfrage, weil das finde ich ja so spannend, das geht ja über das Gehirn hinaus, weil ich glaube, viele haben immer so die Vorstellung, es ist dann alles im Gehirn und im Kopf, nur es geht ja um das Ganzheitliche, es geht ja um den ganzen Körper, der Parasympathikus ist ja, befindet sich ja überall im Körper, ja. Und das finde ich auch so wichtig, dieses Bild, dass der ganze Körper auch so eine große Rolle spielt, der Kopf und natürlich der Körper in Verbindung, dieses Ganzheitliche.
Ja. Und wenn dein Körper nicht gesund ist, geht es wiederum auch andersrum. Also diese Draht, Nerven, Draht, das ist wie so wirklich, die gehen von dem Nacken raus, überall verteilt. Ist ganz interessant, die beeinflussen die Organe. Das heißt, die beeinflussen die Organe, wenn ich mich aufrege, der Herz rast. Und wenn ich mich beruhige, wird es wieder ruhiger. Und die Taube kann man ja künstlich aktivieren, weil die ist sehr mit diesem Atemmuskulatur verbunden. Und wenn ich tief Luft einatme und langsam ausatme, das kann jeder für sich versuchen, und solche Übungen stehen auch im Buch, merke ich in dieser ersten Minute, wie ich meine Krokodil beruhige. Und das sind Sachen, die viele Traditionen, viele Religionen, viele Kulturen, sage ich mal, von früh auf Tradition sind. Zum Beispiel Yoga gibt's, kommt aus Indien. Mein Vater kommt auch aus Indien. Das ist eine ganz alte Kultur. Und die Menschen haben sowas erfunden, um sich zu beruhigen. Auch zum Beispiel dieses wiederholte Beugen und Knien mit mancher Religion haben, dass diese Rituale, was die denn am Sonntags haben, das dient dazu, dass diese Taube gestärkt wird und dadurch wird diese Krokodil ruhiger. Und Achtsamkeitstraining, Meditation, da stärkst du diese Taube, indem du tatsächlich diese Eule, die immer argwöhnisch ist, immer nach Gefahren guckt, dass du die beruhigst. Insofern, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Den Krokodil kannst du zähmen, indem du diese Übungen machst. Oder du kannst es zähmen, indem du die Taube, die Eule wahrnimmst und sagst, ich rege mich immer auf, wenn ich morgens Fahrrad fahre. Und dann fragst du dich einfach mal, gibt es da wirklich eine Lebensgefahr?
Also die Wahrscheinlichkeit einmal einstufen, oder? Das mache ich beim Thema Geschwisterstreit auch immer, dass ich immer sage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ganz Schlimmes passiert, wenn sie sich streiten?
So. Ja, genau. Ja. Weißt du, ich habe ein Experiment gemacht mit einer Mami, die war da und die hatten richtig, richtig Stress, weil der Job war stressig und ich habe das inzwischen bei ein paar Müttern machen wir das. Und sie war kurz vor einem Burnout und sagt, die will aber keine Therapie machen, die hat es versucht, das hätte ihr nicht geholfen, die war so verzweifelt. Und es war ein Dienstagnachmittag und ich habe ihr gesagt, okay, wir machen ein Experiment. Ich gebe ihnen meine Nummer, meine Telefonnummer, wie so ein WhatsApp, wie so ein App. Und jedes Mal, wenn sie morgens aufstehen, sie schreiben. Und die ist morgens aufgestanden und das ist eine von den vier, die ich betreue. Die vier sind jetzt peu à peu dazugekommen. Aber die hat es auch fertig mit dem ganzen Experiment jetzt super erfolgreich abgeschlossen. Und dann die schreibt mir um 7.10 Uhr, ich halte es nicht mehr aus. Sie ist auf dem Klo und es wird geklopft. Das war dann die Tochter. Und dann geht sie Kaffee machen und sagt sie, stehe vor der Kaffeemaschine und da ist dann jemand und blockiert das dann. Und dann, das ging den ganzen Tag über und wir haben das so aufgeschrieben, jeden Tag. Und bis sie festgestellt hat, dass die am ersten Tag wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel Texte kamen. Und ich musste immer erklären, wie schlimm ist das denn? Zum Beispiel ein Fahrrad geht auf der Straße, eine geht überquert. Ja gut, kann man so gesehen, ja, kann ja lebensgefährlich sein. Aber musst du dich denn so aufregen? Das Problem ist, wenn du dich so oft und so viel aufregst, hast du, was man in der Mind-Body-Medicine allostatische Last nennt man das. Du hast so viel Cortisol in dir, du bist schwer. Und du kannst auch nicht mehr denken, weil du einfach in diesem Keller gefangen bist. Ja. Und wir müssen erstmal mit der Wahrnehmung, die kannst du erst lösen, indem die wahrgenommen hat, was die dann genau denkt. Was siehst du? Schreib das auf. Wie reagierst du? Und von dieser Latte sind ganz, ganz viel wenige geworden. Die kamen jetzt vor kurzem, ganz große, dicke Strauß Blumen, dass ihr Leben sich verändert hat. Und das kann man wirklich schaffen.
Ach, das ist so rührend, solche Momente. Oder das heißt, sie hat über die Wahrnehmung und über das, dass sie es aufgeschrieben hat, es rausgelassen hat bei dir, ganz viel über sich selbst auch erkannt und war dann in der Lage, sich auch in sich einzufühlen und zu verstehen, was bei ihr los ist. Das finde ich total spannend.
Und auch, dass sie sagt, dass sie die Hilfsmittel in sich hat, die hat dann die Taube. Dann sagt sie, ich habe mich aufgeregt, die muss nicht jetzt mich anrufen für Hilfe oder irgendwo hingehen zum Therapeut, sondern die hat die Tauben, die macht die Taubenübungen. Genau. Und dann habe ich auch dann gesagt, okay, wir haben so viel über Krokodil und Taube, aber was tun sie denn, dass es ihnen auch noch besonders gut geht, weil da ist die Glücksweh, die aktiviert werden muss.
Wie schön, ja, das Seepferdchen haben wir jetzt noch auf dem dritten Schritt, also das ist total schön im Buch aufgegliedert für alle, die das Buch kaufen. Also nimm dein Krokodil wahr, ist so der erste Schritt, dann der zweite Schritt Ruhe finden, das Krokodil zähmen und eben die Taube, also die Kraft der Taube nutzen. Und der dritte Schritt ist ja dein Seepferdchen, das Gedächtnis und das Erfahrungszentrum richtig verstehen.
Weil du sehr, sehr, wie die ersten 12 Jahre deines Lebens als Mensch sind sehr prägend. Ich sage immer, das ist wie so ein Haus, die Außenwände, die Architektur wird da festgelegt und dann kommen die Möbel da rein. Das heißt, so ungefähr als Psychologin kannst du das auch vielleicht besser erklären, aber das ist so im Alltag, was du den Menschen sagst, vieles kommt auch aus der Kindheit. Das sind Gewohnheiten, die sind Glaubenssätze, die sind ganz starke Schutzmechanismen, die du aufgebaut hast. Und dein Seepferdchen speichert alles. Das ist einfach grob. Natürlich gibt es andere auch Gedächtniszellen im Gehirn. Aber ich habe einfach das Seepferdchen genommen, weil übrigens dieses Organ Hippocampus sieht auch aus wie so ein Seepferdchen. Und Hippocampus heißt auch Seepferdchen auf Latein.
Das ist ja total schön, diese Verbindung.
Die Organe sind immer, die Verbindung hängt immer mit dem anatomischen Bild des Teils.
Ich liebe diese Erklärung.
Und wir haben das in Augen gegeben, haben wir dann eine Eule draus gemacht, weil die weiß ist. Aber Hippocampus heißt auch Seepferdchen. Und das ist alles gespeichert, alles. Im Grunde genommen seit dem 6. Schwangerschaftsmonat, weil das ist die Zeit, wo du anfängst zu hören und zu spüren und zu schmecken. Und all diese Sinnesorgane bringen die Information nach innen und es wird alles ordentlich jahrelang, ein Leben lang gespeichert. Und deshalb hast du manchmal auch Sachen, wo du nicht genau weißt, wo du denkst, du hast diese Intuition manchmal in dir, wo du denkst, das ist richtig oder das ist falsch. Das kommt aus dem tief eingegrabenen Gedächtnis. Also,
was man nicht immer so bewusst wahrnehmen kann, sondern es sind oft so ganz unbewusste Mechanismen, die erst ins Bewusstsein geholt werden dürfen. Also du sprichst ja auch dann von Glaubenssätzen, die vielleicht auch umformuliert werden können. Genau, erstmal ist es wichtig, sie zu erkennen, was uns geprägt hat. Alles, was du angesprochen hast, das ist super spannend, weil es wirklich auch ganz stark das eigene Handeln, das Denken, das Fühlen und alles bestimmt. Ja, das finde ich wahnsinnig wertvoll, dass du das so aufgegriffen hast.
Und wir denken immer, wir sind so, wie wir sind. Und Veränderung ist immer schwierig, aber Veränderung ist möglich. Ja. Es braucht ein bisschen Zeit, aber im Grunde genommen, neurowissenschaftlich brauchst du 3 Monate, eine Gewohnheit zu verändern. Das ist eigentlich gar nicht so lang. Du musst nur dranbleiben und auch sagen, ich will es ändern oder auch nur was Neues zu lernen. Das ist auch was, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Es gab ein Buch, The Brain That Can Change Itself, von, ist auch schon 20 Jahre her oder 15 Jahre her. Dieses Buch hat auch natürlich unglaublich dazu beigetragen, dass wir so denken können, weil es zeigt uns, dass wir, es ist nicht so, dass wir ein Gehirn haben, was so ist, sondern es verändert sich ständig in dem, was wir tun. Und in dem, wie wir uns entwickeln, dass das, es gibt immer eine ständige Bewegung. Wir sind nicht so, wie wir sind, sondern wir verändern uns, oder? Und das passiert, wenn wir uns nicht so positiv verändern, bleiben wir stehen. Und das ist wiederum sehr stressig für das Gehirn, wenn wir nicht neue, also neue Nervenzellen bilden wir, indem wir was tun und was lernen. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, fangen wir an abzubauen, weil wir bauen sowieso jeden Tag unsere Zellen ab, aber es kommen keine neue, das stresst uns, es macht auch dement. Insofern, dieses ständige Bereitsein, sich ein bisschen anzupassen, zu verändern, Neues zu lernen, gerade in einer Familie mit Kindern, ist absolut wichtig.
Ja, das ist so, so wertvoll, weil du begleitest ja auch so viele Eltern und ich habe auch so viele wissbegierige Eltern um mich, die auch die ganzen Inhalte so aufsaugen und immer sagen, ich habe einfach so einen großen Wissensdurst und will da weiterkommen. Ich finde das auch immer ganz beeindruckend. Dann ist genau das Richtige für das Gehirn, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Ja, genau. Das heißt, das Seepferdchen, das eine Rolle spielt, da gehst du auch nochmal ganz tief drauf ein und dann die Glücksfee, die finde ich jetzt auch nochmal total spannend, weil die ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Teil, hat eine wichtige Funktion und ein wichtiger Teil deiner wundervollen Methode Beneficial Thinking. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Genau, also weißt du, die Natur hat uns so gebaut, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen uns vor Gefahren schützen, damit unser genetisches Erbgut weiter aufrechterhalten bleibt. Aber irgendwie war dann da klar, dass wir es sonst nichts tun. Also wir haben ein Belohnungssystem in uns verankert bekommen. Und das ist das, was uns motiviert, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen. Was uns motiviert, so einen Podcast zu machen. Was uns motiviert, unsere Kinder auch zu lieben und groß werden zu lassen, weil wir Freude haben an den Dingen.
Ohne Freude. Zum Glück. Ja. Es ist, ja, das ist so eine Kraft, ja, die unerschöpflich ist. Ja.
Du kannst ohne Freude nicht leben. Du kannst an Gefahren sterben, aber auch ohne Freude. Das heißt, du wirst dann depressiv und bist nicht mehr, wie bei depressiven Menschen, können morgens nicht aufstehen, weil denen fehlt diese Wirkstoffe, diese Botenstoffe fehlen denen. Aber interessant zu wissen ist, dass es ist nicht, was ich bekomme organisch, dass ich ein Geschenk bekomme oder was habe, was diese Glücksfee stärkt, sondern was ich tue. Es stärkt sich, dass ich jeden Tag etwas erreichen und tun. Ich sage, ich backe einen Kuchen und ich bringe meinen Kinder hin. Also deshalb ist auch Menschen mit Kindern haben, wenn sie den Krokodil zähmen, unglaublich viel Freude mit den Kindern. Mhm. Es ist unbeschreiblich. Diese Glücksfee ist fähig, dich wirklich auf eine Ebene zu bringen. Vielleicht hast du schon mal bei den Yogis, die Yoga machen, die sagen, die Nirvana zu erreichen, wo du wirklich Macht hast über dein Leben, über deine Gefühle und über deine Freude. Und die braucht dein Einsatz. Und deshalb empfehle ich wirklich jedem, du hast ja für deine Kinder, für deinen Partner, für die Großeltern alles gemacht. Vergiss bitte nicht, dass in dir eine kleine, süße Glücksfee sitzt, die aktiviert werden will. Die musst du aktivieren. Das heißt, du musst dich selbst glücklich machen.
Das heißt eigentlich ganz stark wahrscheinlich auf die eigenen Bedürfnisse achten, in dich reinhören, was brauchst du, damit ich für die Familie da sein kann, weil das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, den ich ja auch in den Beratungen und in meiner Arbeit täglich spüre, dass über diese Bindungs- und Bedürfnisorientierung ja manchmal dieses Missverständnis entsteht, es dreht sich dann nur noch alles um die Kinder. Und dadurch verschiebt sich was ganz Wichtiges. Dadurch kann die Glücksfee vielleicht gar nicht mehr aktiviert werden, weil die eigenen Bedürfnisse komplett hinten angestellt werden, aufgeschoben werden. Das kennst du bestimmt auch aus deiner Praxiserfahrung, oder?
Ja, die wird verschoben und du bist nur damit beschäftigt, andere Bedürfnisse zu erfüllen und bist dabei immer weniger glücklicher. Mhm. Und erschöpfst daran. Weil du hast für dich nichts getan und du bist in erster Linie für dein Leben zuständig. In allererster Linie bist du number one und dann kommen die Kinder und alles anders. Das musst du verstehen. Mhm. Weil wenn du dich als Person nicht stabil bist und dein Haus nicht aufgeräumt hast, dann wird es schwierig. Deshalb ist für viele Menschen auch Elternsein so anstrengend und schwierig.
Auch aus dem Grund, glaube ich, Carella, weil ja überall von allen Seiten gibt es inzwischen, das fällt mir wahnsinnig auf, sehr absolute Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Da habe ich mich vorher mit Sneji drüber unterhalten, die wir ja auch beide sehr lieben und schon lange kennen. Und ja, genau, die müssen wir jetzt hier gleich mal zitieren in der Folge. Und da ging es auch darum, es gibt natürlich auch gerade, was die Entwicklung der Kinder angeht, dieses Wissen, auch das entwicklungspsychologische Hintergrundwissen, ganz viele Kanäle, die sich natürlich auch spezifisch mit Themen auseinandersetzen. Und manchmal besteht dann die Gefahr, dass Themen so absolut angegangen werden, worüber natürlich die Elternschaft zu einer absoluten Wissenschaft wird, worüber Eltern denken, sie müssen jeden einzelnen Mini-Bereich komplett perfekt handeln.
Ganz genau.
Und das ist etwas, was ich auch sehr kritisch sehe, wo ich immer versuche, meinen Studentinnen mitzugeben, wir dürfen nach wie vor einen Blick haben. Die Welt ist, wie sie ist. Sie bringt ihre Herausforderungen mit sich. Nur wir müssen uns lösen von diesem absoluten Denken, wo Sneji denn auch meinte, wenn man so viele Familien gesehen hat, wie sie ja auch oder wie du tagtäglich in der Praxis, ja, du bist ja jeden Tag da mittendrin in der realen Welt, dann wird einem klar, wir dürfen uns lösen von diesem, das darf man nicht, so muss man es nicht. Das ist mir so ein absolutes
Herzensanliegen. Weißt du, warum das schlimm ist? Also zum Beispiel, es gibt auch jetzt das neue bedürfnisorientierte Erziehung. Und ich sage immer, ein Wunsch von einem Kind ist nicht unbedingt ein Bedürfnis. Das muss man verändern.
Unbedingt, ja.
Verstehst du?
Wille und Wunsch ist was ganz anderes sind als ein Bedürfnis.
Wunsch und Bedarf und was ich brauche, es sind zwei verschiedene Dinge. Aber Eltern wollen das Beste für ihr Kind.
Genau.
Und die Umwelt um sie herum zerrt sie nach links und rechts. Es fängt schon bei der Geburt an. Und ich kann nur jede Mutter einen wichtigen Rat geben. Du hast dieses Kind in diese Welt gesetzt. Du bist die Mutter und du kannst das alleine entscheiden. Du kannst einfach nichts falsch machen. Es ist ganz, ganz, ganz schwer, ein Kind zu schaden oder irgendwas Falsches zu machen. Du musst aufhören zu stillen, zu ernähren und verwahrlosen. Aber das machst du natürlich nicht. Und ob du jetzt den Schnuller gibst oder nicht, ob du keine Milch hast und doch die Flasche gibst, und darum geht's nicht im Leben. Das sind Sachen, die wichtig sind. Natürlich, gar keine Frage. Aber bei manchen Leuten geht das nicht. Und das heißt nicht, dass du weniger wert oder mehr wert bist, sondern versuch mal, deine kleine Familie danach zu richten, wie es für dich gut ist und für deinen Partner, für dieses Kind. Ihr seid zu dritt oder zu viert, wenn ihr mehrere Kinder habt, die wichtigste Einheit. Und deine Wünsche als Mutter und die Bedürfnisse sind genauso wichtig. Und du hast ein Gespür dafür.
Ja, und es gibt so viele individuelle auch Herausforderungen, Geschichten, die jede Familie mitbringt. Und dann ist es eben wahnsinnig schwierig zu sagen, auch, also gesetzt im Fall auch, dass das Thema Zucker zum Beispiel, wissen, Zucker ist für die Kinder nicht unbedingt zuträglich. Und dann gibt es ja aber Menschen, die sagen, um Himmels Willen, du darfst dem Kind auf gar keinen Fall zum Beispiel Zucker geben, das ganze Leben lang, ja, sowas zum Beispiel. Und dann setzen sich Eltern so dermaßen unter Druck, das richtig machen zu wollen. Genau das Thema auch mit dem Schnuller, mit der Flasche. Natürlich wissen wir, das hat Auswirkungen und darüber dürfen wir aufklären, um Eltern zu helfen, einen Weg zu finden. Und auch da, finde ich, braucht es eine weniger absolute Haltung. Das ist mir so wichtig, um die Glücksfee zu aktivieren, oder?
Also. Nein, das ist auch unmöglich, weil weißt du warum? Das Gehirn eines Menschen ist sehr individuell.
Ja.
Dein Gehirn ist ein ganz anderes Gehirn als meine. Du bekommst jetzt Kinder. Das heißt, die würden so kommen, wie es bei dir in deinem Gehirn, deinem Leben, deiner Umgebung passt, nicht so, wie ich es erlebt habe. Ich kann gar nicht sagen, was richtig oder falsch ist, weil es ist so individuell. Aber dann kommen Leute und sagen, wenn du Kinder kriegst, musst du dies machen und das machen und dies machen. Mhm. Manche leben davon, manche finden Macht dadurch. Mhm. Lass dich nicht übermächtigen von solchem Quatsch. Mach das, was du für richtig hältst in erster Linie. Nimm dein eigenes Gehirn, das ist für dich da, wahr. Und auch gerade auch zum Beispiel das Thema Schlafen. Ich sage immer, die wird so doktriniert manchmal, also befohlen, Wecker anmachen und alle vier Stunden, alle drei. Ich denke immer, Gott, Kinder sind doch so unterschiedlich.
Genau.
Du musst das Kind beobachten und tun das, was du für dich als richtig empfindest. Und die Eltern, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die empfinden das auch nicht als richtig, aber die denken, die müssen.
Und oft jeder Bereich muss dann sozusagen perfekt gemacht werden. Und da möchte ich auch unbedingt, also bin ich auch so froh, dass du das so bestärkst, gerade nochmal, Carella, diesen Druck nehmen, es in allen Bereichen so perfekt machen zu müssen. sondern
Freiheit,
da
ja, die Freiheit. Stress sehr. Ja. Und denk daran, jedes Mal, wenn du dich stresst, dann ist die Bindung und dieses Leben nicht mehr so schön. Und lass dich von niemandem erzählen, wie perfekt ist. Das gibt's nicht. Du machst jeden Tag Fehler. Es gehört dazu. Es gehört zum Aufwachsen und zum Sein. Ein Punkt, was ich vielleicht, wir haben ja noch einen Moment Zeit, was mir ganz wichtig wäre an dieser Stelle, ist diese Nummer mit den Apps.
Ja.
Ich sage dir meine Meinung dazu. Ich habe jetzt auch immer mehr junge Eltern, die haben eine Schlaf-App, eine Ernährungs-App und ich bin der Meinung, es gibt auch da nicht hundertprozentig Meinung, jeder muss es so machen, wie es für sich gut ist, aber man muss verstehen, wenn ich ein Kind habe, ich muss dieses Kind verstehen und dieses App versteht es nicht. Und wenn ich dem App die Aufgabe gebe, klau der App mir A, meine Bindungserfahrung mit dem Kind. Das heißt, ich sehe, das klappt und das klappt nicht. Der sagt mir, wo es lang geht. Und B, gebe ich auch die ganzen Daten meiner Kinder irgendeinen fremden App in irgendeinen fremden Server. Mhm. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man überlegen soll, wirklich, ob man doch nicht das Kind selber verstehen will und die auch dieses Bewusstsein haben, dass ich schaffe das schon.
Genau, und das hat ja auch wieder ganz viel damit zu tun, wie eng ich mit mir verbunden bin und wie feinfühlig ich mir selbst gegenüber bin. Also ich komme ja aus der Bindungsforschung und für mich ist es dieser große Wunsch, dass Eltern auch gerade durch meine Kurse lernen, erstmal feinfühlig sich selbst gegenüber zu werden, erstmal hinzufühlen, wo merke ich eigentlich meine Körperempfindungen, meine Gefühle, was wollen die mir sagen? Und wenn ich da gestärkt bin, kann ich auch feinfühliger erkennen, das ist ja die Basis für Bindungsaufbau, ja, was mein Kind braucht. Und da bin ich ganz beide, da ist die Frage, ist so eine App hilfreich, gibt die mir vielleicht kurzfristig Sicherheit oder kann jeder für sich entscheiden? Und was vielleicht ist auch zu viel oder bringt mich eher von meiner eigenen Feinfühligkeit wieder weg. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, ja, um die Glücksfee zu aktivieren. Das ist ja so wertvoll. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, den Roboter im Gehirn, den du auch nochmals so großartig im Buch vorstellst.
Der Roboter ist das Denken, den benutzen wir ganz selten. Im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, habe ich ein Problem, ich löse das und ich mache weiter. Wenn ich ein Problem habe, rege ich mich auf. Oft löse ich das Problem nicht, sondern rege ich mich ständig auf und dann habe ich das Problem und dann kommt noch das Nächste und das Nächste und das Nächste und dann bin ich einfach grundunglücklich. Aber wie kommt man im Leben nur weiter, wenn wir Probleme lösen? Und lösen tun wir das mit dem Denken. Und das Organ für das Denken ist dieser sogenannte Präfrontalkortex und weil es ein Organ ist ohne Emotionen und ohne, im Grunde genommen Gedächtnis hat es aber keine Emotionen, ist ein ganz klar denkender Organ. Der sagt dir, mach das, das und das oder das nicht, müssen wir den wahrnehmen. Und das ist auch das Organ, was unsere Wünsche dann erfüllt. Und wenn wir zum Beispiel etwas möchten oder wollen, dieses Organ, dieses Präfrontalkortex speichert das und richtet das so aus, dass die Sinnesorgane auch dementsprechend aktiviert sind, auf diese Lösung zu finden. Das ist ganz interessant in der Forschung, wie das funktioniert. Ich sage, ich will das und ich push dahin zu kommen. Dem wir selten war.
Und das ist, es hilft uns quasi zu planen, wenn wir ein Ziel erreichen möchten auch.
Es ist für die Planung, für die Zukunft zuständig, es ist für Entscheidungen zuständig. Es ist aber sowas von neu in diese menschliche Entwicklung, dass der Krokodil ist viel stärker, die Emi auch die Eule. Das heißt, wenn ich mich aufrege, ist er komplett ausgeschaltet. Und wenn ich gestresst bin, deshalb merken wir auch, wenn wir gestresst sind, treffen wir auch keine guten Entscheidungen oder sind wir auch nicht so gut in dem, was wir tun. Wir sind besser, wenn wir nicht gestresst sind.
Hängt auch oft damit zusammen, dass vielleicht auch die eigenen Eltern vielleicht einem auch während der ganzen Kindheit gar nicht unbedingt so sehr geholfen haben, auch diesen Teil zu trainieren, oder? Weil ich mit Eltern auch viel zum Beispiel übe, dass sie mit ihren Kindern üben, die Perspektive von anderen einzunehmen. Ja. Oder zum Beispiel auch mal so die Frage zu stellen, was würde denn jetzt das Kind, mit dem du Streit hattest, sagen, wenn ich das fragen würde? Ja, also den Kindern auch zu helfen, diesen Teil zu trainieren. Und das kann man natürlich auch sich selbst dabei in erster Linie auch mal helfen, das auch reflektieren vielleicht, oder wenn ich einen Fehler gemacht habe oder wenn ich was gemacht habe, was für mich jetzt im Nachgang vielleicht Nachteile hatte, was hat das vielleicht auch mit mir zu tun, wo kann ich da vielleicht reflektieren und beim nächsten Mal was anders machen. Dafür ist dieser Teil, glaube ich, sehr wertvoll, oder?
Was interessant ist, dieser Teil gibt es bei Kindern in der Form noch gar nicht. nicht.
Genau, der wird erst entwickelt.
Ja, also genau. Jetzt zum Beispiel, wenn ich Eltern sehe und die haben ein dreijähriges Kind zum Impfen und sagen, ich möchte das mit ihm erstmal besprechen und das in Einverständnis holen, sage ich, das ist schwer möglich, weil dieses Kind hat diesen Teil des Gehirns für die Entscheidungstreffen, für dieses vernünftige Verstehen nicht da. Das ist noch gar nicht so weit entwickelt. Das entwickelt sich über die Jahre, in den Teenage-Alter ist es da, dann wird es wiederum durch die hormonelle Umstellung auch nochmal neu konfiguriert und mit 25 ist er eigentlich vollständig da.
Ja, die Eltern sagen immer, Martina, wann ist es endlich ausgereift? Sag ich immer, ich habe schlechte Nachrichten, es ist erst mit 25. Und so eigentlich nur das Schöne ist ja, es ist schon ab einem bestimmten Alter beginnt es, also im Grundschulalter. Beginnt es und natürlich. Das finde ich schon mal ein bisschen beruhigend für die Eltern.
Es ist ja da, ne? Das ist ja, aber die Verbindungen und diese Meinungen und alles entwickelt sich so, wie es einfach, deshalb ist ein Kind und ein Erwachsener. Deshalb müssen wir das Denken selber tun und die Entscheidung selber treffen und helfen dem Kind, das zu verstehen, soweit es geht, aber wir überfordern die Kinder sehr, wenn wir die in diesen komplizierten Erwachsenen-Entscheidungen mit einbetreiben. Das ist auch gut gemeint, wohlgemeint, aber das Kind will spielen, Erfahrungen machen und fallen und aufstehen, aber so richtig analytisch denken will es noch gar nicht, weil es noch gar nicht kann. Und das ist wichtig, das ist wichtig für Eltern, dass die wissen, dass die den Roboter für sich einsetzen und sehr engmaschig mit ihm austauschen. Das hilft auch zum Beispiel, was ich in meine Bücher immer schreibe, überleg dir da mal als Familie, was hast du für langfristige Pläne, wie wollt ihr das, was habt ihr für Bilder für eure Familie, das bindet euch und das gibt euch eine Richtung, das ist wie ein Navigationssystem, ich sage mal, nächstes Jahr möchten wir das und das, wenn nächstes Jahr, das hilft uns ein bisschen, das Ganze mit uns zusammen aufzubauen und so perspektivisch dann auch die Familie zu führen.
Ein erfülltes Leben gestalten mit Beneficial Thinking, das ist ein ganz ausführliches Kapitel nochmal am Schluss. Da gibt es auch nochmal eine ganz klare Orientierung mit, wie Ziele gefunden werden können, wie du nach deinen Werten leben kannst, wie der eigene Wille auch gestärkt werden kann. Und ich finde einfach, diese Methode ist so unglaublich wertvoll, weil es ist sowas zum Umsetzen und Anpacken und auch das ganze Buch ist so aufgebaut, dass man alle Dinge so schnell verstehen kann. Carella, da hast du einen ganz großen Schatz in unsere Gesellschaft getragen und wie du schon sagst, das Buch ist ja für alle Erwachsenen, also unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht, ja, sondern es ist wirklich ein absolut empfehlenswertes Buch für alle, die sich auf ein erfülltes Leben freuen und das mehr und mehr leben möchten und selber auch diese Gestaltung des eigenen Lebens in die Hand nehmen möchten. Deswegen, der Link für das Buch ist natürlich in den Shownotes. Carella, gibt es denn noch etwas abschließend, was du Eltern gerne mitgeben möchtest?
Ich möchte Eltern sagen, jede Mutter, Vater, Eltern, Familien, Großfamilien, die haben, jede Erwachsene hat die Fähigkeit, ein glückliches Leben zu leben. Und wir müssen uns steuern in dieser Richtung, dass wir unsere eigene Ausgeglichenheit finden wollen. Und wenn wir das haben, kommt das Kind mit. Arbeite an dich selbst viel, viel mehr als an dem Kind. Das Kind guckt dir zu und macht mit. Und wenn du ausgeglichen bist, wird es auch ausgeglichen. Also du bist der Schlüssel für die Beziehung zu deinem Kind. Guck dich genau an und das schaffst du. Das ist wunderbar, Eltern zu sein. Das ist toll, dass wir die Kinder haben. Wir müssen es tun für unsere Kinder.
Ach, wie schön. Ja, und es ist auch so ein Geschenk, dass wir durch die Kinder darüber so wachsen dürfen, oder? Diese Aufgaben, die sie einem mitbringen und ja, diese ganzen Entwicklungsaufgaben. Ich sag ja immer, ich bin schon gespannt, was mein kleines Mäuschen mir alles so mitbringt. Ich bin bereit, die Aufgaben zu lösen, Carella. Ich sag's dir. Ich habe auch ein bisschen Respekt, aber ich werde es auf jeden Fall angehen und ich weiß ganz genau, ich werde genauso wie alle anderen Eltern ganz viele neue Aufgaben erreichen.
Ich sage nochmal den Titel nochmal hier, Glück entsteht im Kopf. Ja. Das ist, ich danke dir sehr, Martina.
Und kannst du es nochmal in die Kamera halten für alle, die das Video gucken, weil es ist auch so ein unglaublich schönes Cover. Genau, du bist ja auch Spiegel-Bestseller-Autorin, dein letztes Buch hat ja auch so eingeschlagen.
Kann man und das
auch
sehen, ich weiß gar nicht, aber du hast vielleicht ein
Genau, also Glück entsteht im Kopf ist der Titel, findet ihr natürlich auch direkt über Amazon oder über Google und natürlich über den Link in den Shownotes. eine absolute Herzensempfehlung.
Danke, sag mal. An dieser Stelle, liebe Martina, darf ich aber auch dein Buch erwähnen über die Geschwisterkinder. Das hat auch sehr viel mit der Psychologie zu tun, was man im Gehirn hat. Aber da machen wir vielleicht noch einen Talk darüber,
wie weit. Genau, heute geht es um dein Buch. Genau. Ja, Carella, wo findet man dich denn sonst noch, wenn man jetzt sagt, das Buch habe ich natürlich schon bestellt. Und
bin ich gut zu erreichen. Mhm. Und man kann mir immer eine Praxis-E-Mail schicken, das bekomme ich auch. Ich habe auch eine Webseite, beneficialthinking.com. Und wir entwickeln das immer weiter und hoffen, dass das den Menschen zugutekommt, weil das ist unser Ziel. Ich glaube, Martina, du und ich, ich bin Ärztin, du bist Psychologin. Unsere Lebensaufgabe ist zu unterrichten, bei Menschen beizubringen, wie wir besser miteinander klarkommen und natürlich wie unsere Kinder auch gesunder und glücklicher aufwachsen. Insofern bleiben wir dabei und das macht Spaß. Und mich kann man finden, wenn man mich googelt auch.
Ja.
Ich freue mich, jeder kann mir schreiben, ich freue mich sehr.
Liebe Carella, dann danke ich dir von ganzem Herzen, dass du da warst. Es war so ein wunderbares, inspirierendes Gespräch. So schön, dass wir uns jetzt auch endlich mal ein bisschen persönlicher kennenlernen dürfen. Schon so lange steht es aus, oder? Wir haben schon gesagt, wir treffen uns jetzt dann mit Sneji und
ich bedanke mich auch sehr für diese großzügige Einladung zu deinem Podcast und wünsche euch allen schöne Weihnachtstage, ne?
Ja, eine schöne Weihnachtszeit, ihr Lieben. Wir hören uns davor nochmal und bis bald. Tschüss.
Es gibt neue Hörgeschichten mit Emmy und Hugo. Emmy, das Elefantenmädchen, und Hugo, der Affenjunge, sind enge Freunde und sie erleben viele Abenteuer und lernen in dem neuen Hörbuch mit allen Gefühlen umzugehen. Das Hörbuch heißt auch So viele Gefühle. Hör gerne rein, schau gerne rein und sichere dir das Hörbuch noch rechtzeitig mit dem Rabattcode, den du in den Shownotes findest.